heute in der Folge?
Ich kann vorab erstmal sagen, die Menschen, die uns immer geholfen haben, immer zur Seite gestanden haben, waren meine Schwiegereltern und meine Eltern. Die waren uns jederzeit bei uns da, die haben uns jederzeit beigestanden. Egal, was wir gebraucht haben, die waren immer zur Stelle. Und ich denke mal, man kann das, glaube ich, nie verarbeiten. Man lernt nur damit umzugehen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Wochen gab es schon mal eine Folge mit Tina Linne. Sie ist Geschäftsführerin von Make-A-Wish Deutschland. Das ist eine Organisation, die schwerkranken Kindern quasi Wünsche erfüllt. Heute gehen wir nochmal einen Schritt weiter und sprechen mit einem Wünscheerfüller. Das sind also die Personen, die zusammen mit den Kindern diese Wünsche erfüllen werden. Und mit ihm spreche ich heute über seinen Job, also ehrenamtliche Tätigkeit des Wünscheerfüllers und noch viel wichtiger und spannender, warum er sich eigentlich bei dieser Organisation engagiert. Und das hat leider einen traurigen Hintergrund, denn er ist selbst Betroffener. Er hat selbst seinen Sohn durch eine Krankheit verloren und sein Sohn wurde ihm durch Make-A-Wish Deutschland auch ein Wunsch erfüllt. Und jetzt engagiert er sich selbst in dieser Organisation bei diesem Projekt. Und mit ihm spreche ich heute darüber, wie das Ganze funktioniert, wie schwer es einem selbst fällt als Betroffener, anderen vielleicht Wünsche erfüllen zu können und wie die Emotionen gerade sind und wie er mit seiner Frau durch diese schwierige Zeit durchgegangen ist. Also ein sehr emotionales Thema heute. Es gibt aber auch eine Menge zu bereden. Hierbei.
Beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
Hallo, ich bin der Koray. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main.
Super, Koray. Und ich bin sehr froh, dass du heute mein Gast in dieser Podcast-Folge bist, weil das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, weil heute der Make-A-Wish World Day ist. Make-A-Wish ist ja diese Organisation, die wir schon vor ein paar Wochen schon mal in der Podcast-Folge hatten mit der Geschäftsführerin, nämlich mit Tina Linne, wo sie das Projekt vorgestellt hat. Und heute wollen wir natürlich auch mal aus der Sicht eines Wünscheerfüllers mal betrachten. So nennt ihr euch, glaube ich. Ist das eine richtige Bezeichnung für euch?
Ja, so nennen wir uns.
Das heißt, du bist quasi derjenige, der Kindern quasi einen Wunsch erfüllt. Und dann natürlich mal die erste Frage vorab. Was war denn der letzte Wunsch, den du erfüllt hast mit einem Kind zusammen?
Der letzte Wunsch war die Fatima. Und sie hat sich halt ein Prinzessinnen-Kinderzimmer gewünscht. Und da haben wir einen riesen Schrank aufgebaut und ein riesen Bett und dann noch so eine schöne Spielecke für ihre Freundinnen und mit ihren Eltern oder ja, das war so mein letzter Wunsch.
Das heißt, es ging wahrscheinlich sehr, sehr pink in diesem Zimmer zu, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, total pink. Überall Glitzer und ich glaube, da war auch noch hier die Eiskönigin und
Elsa.
Genau, die Elsa, ja. Und sehr pink.
Sehr gut. Und dann habt ihr so ein bisschen da gefeiert. Wie überrascht war sie? Wie hieß sie? Fatima oder Farima? Was hast du eben gesagt?
Fatima.
Fatima, wie überrascht war sie? Hat sie große Augen gehabt?
Ah, sie hatte so wunderschöne Augen gehabt. Das war, also das kann man einfach in Worten einfach nicht beschreiben, was für Augen sie hatte. Und sie war einfach nur glücklich und man kann es einfach nicht in Worte beschreiben, ja. Es ist also vor allem, wenn man halt dieses kleine Kind dann sieht, so, das ist einfach wunderschön. Wunderschön.
Heute ist ja so ein ganz besonderer Tag, nämlich heute, ich habe es ja eingangs schon gesagt, heute ist ja der Welttag von Make-A-Wish, also quasi ein Geburtstag von eurer Organisation. Ihr seid ja weltweit unterwegs, in Deutschland, in den USA, in Europa, also quer vernetzt. Du bist als Wünscheerfüller mit dabei, ja schon seit längerem, aber die Frage, warum engagierst du dich für dieses Projekt so arg?
Ich bin der Meinung, dass Kinder, die so einen Schicksalsschlag erlitten haben, eine Kraft benötigen. Und diese Kraft bekommen die halt durch ihre Wunscherfüllung. Wenn sie sich irgendwas gewünscht haben, was sie gerne mal machen wollen oder was sie gerne haben wollen. Und das gibt halt den Kindern halt nochmal extra Putsch, ja. Und die sind dann halt so voller Lebensfreude und die Energie, die positive Energie, die dann halt dadurch mitnehmen, ist dann halt im weiteren Verlauf halt für die Therapie und so auch ungemein wichtig, ja. Wenn die dann halt während der Therapie halt über ihren Wunsch dann den Schwestern, den Ärzten und wenn die so erzählen können, dann sind die so, die Augen sind noch weiter, die strahlen die Augen und die sind total happy und es ist einfach nur total schön, wenn man sieht, wie Kinder glücklich sind, ja, und das ist halt einfach die Kraft, die mich halt vorantreibt, versuchen den Kindern so gut es geht zu helfen.
Und es ist ja auch natürlich auch ein Moment, wo man einfach mal vergessen kann, was man so für Alltagssorgen hat. Wenn
Genau.
so eine Unternehmung, egal wie sie aussieht, die macht ja ganz vielfältige Sachen, einfach für den
Genau.
Moment einfach mal die Sachen vergessen, die man vielleicht sonst sein Leben lang oder in den letzten Wochen, Monaten mit sich geschleppt hat. Ich
Genau.
frage aber deshalb, weil ja vielleicht das auch einer der Gründe ist, warum du bei Make-A-Wish mitarbeitest, aber du bist ja quasi selbst, ja, wie soll ich sagen, auch Betroffener eigentlich von einem kranken Kind gewesen. Hat
Ja.
das wird wahrscheinlich ja auch eine Rolle gespielt haben, warum du dich jetzt selbst als Wünscheerfüller natürlich dafür einsetzt, oder?
Das spielt eine sehr entscheidende Rolle bei mir, weil wir waren letztes Jahr, haben wir für mein Kind, hatten wir auch eine Wunscherfüllung gehabt. Und er hatte sich halt so Geburtstagsfeier und Paw Patrol und ja, ein gemein, also so einen ganz typischen Geburtstagsfeier gewünscht gehabt. Und das war halt bei uns halt noch das Gute. Das war noch so vor der Corona-Zeit, ja. Und deswegen war das halt so unproblematisch. Und er hat halt, mein Kleiner hat auch lange, 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 lange danach noch darüber gesprochen, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. Wir hatten da Fotoapparat, also wie so ein Standfotoapparat gehabt. Und dann konnte man da auf so einen Knopf drücken und dann hat es dann sofort so ein paar Bilder geschossen und die auch gleich ausgedruckt, ja. Und da waren haben gab es halt so verschiedene so Masken, so Polizeihut oder ein Feuerwehrhelm oder da hat man echt nur Mist gemacht und er hat lange, lange, lange noch danach noch darüber gesprochen, wie viel Spaß ihm das gemacht hat.
Wenn wir nochmal auf diesen besonderen Tag nochmal zu sprechen kommen, der musste ja natürlich auch organisiert werden, das musste ja alles mal in die Gänge gebracht werden. Wer hat denn, also wer hat sich denn dafür eingesetzt? Warst du das mit deiner Frau zusammen, die quasi an die Organisation, an dieses Projekt herangetreten sind? Oder hat das jemand Externes gemacht, der euch quasi vorgeschlagen hat? Weil man muss ja so sagen, es ist ja wie so eine Art Bewerbungsprozess von
Genau.
Make-A-Wish. Man muss es anmelden, man muss natürlich nachweisen, dass eine gewisse Art von Krankheit vorliegt, damit halt kein Betrugsversuch stattfinden kann. Wie war das in eurem Fall? Habt ihr euch selbst um den Sohnemann gekümmert oder wurde das extern von anderen gemacht? Als Überraschung quasi.
Also bei uns war das halt so, wir haben jetzt 2019, so gegen Ende, also Oktober 2019, wir hatten halt uns überlegt gehabt, komm, lass uns eine Reise machen als Familie. Ja. Und dann haben das psychosoziale Dienst in der Frankfurt Uniklinik haben gesagt, ja hier, dann ihr braucht da jetzt auch kein Geld auszugeben. Vielleicht können wir da irgendwie gucken, dass wir als eine Organisation vielleicht euch irgendwie unter die Arme greift und ihr macht eine gemeinsame Zeit mit dem Kleinen. Und da haben wir gesagt, ja, warum nicht, ja und dann über dieses psychosoziale Dienst sind wir dann in Kontakt mit dem Make-A-Wish gekommen. Und es ging halt alles so, wir haben eigentlich nicht so viel gemerkt, diesen Bewerbungsprozess, ja. Ja, weil das psychosoziale Dienst haben dann die ganzen Unterlagen an Make-A-Wish geschickt. Wir haben zwar den Antrag unterschrieben, ja, aber sonst alles hat dann war alles im Hintergrund. Wir haben als Familie davon nichts, also fast gar nichts mitgekriegt, bis dann die Sonja angerufen hat und gesagt hat, ja, wir sind hier Make-A-Wish. Und dann ging es auch schon los, ja. Und dann sind die dann, Da haben wir erstmal uns kennengelernt und dann haben wir uns ein bisschen mit dem, haben, hat, hat, sich, hat das Team mit dem, meinem Kleinen sich ein bisschen unterhalten, was wünscht er sich, was findet er schön und ja, und dann ist so alles dann eins nach dem anderen gekommen und dann am Ende sind wir dann bei der Geburtstagsfeier gewesen und war total schön, ja. Und ich hätte mir da auch nichts Besseres vorstellen können.
Ich kann mir aber vorstellen, Koray, dass es ja nicht nur was mit den Kindern macht, wenn wie in deinem Fall so eine Geburtstagsparty organisiert wird. Das macht doch bestimmt auch was mit den Eltern, also an sich. Seid ihr denn auch da mal für die, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Party ging, 3, 4 Stunden oder so, aber seid ihr denn auch in der Zeit auch mal, wo ihr auch mal abschalten konntet oder auch mal vergessen konntet? Oder ist man trotzdem, während der kleine Sohnemann feiert, immer noch in so einem Gedankenprozess, in so einem Kopfkino drin?
Ja, wir haben auf jeden Fall für diese Zeit haben wir auch schon konnten wir abschalten. Wir haben gesehen, wie der Kleine sich gefreut hat. Wir haben gesehen, wie seine Freunde, Familie, wie die alle schön gelacht haben. Wir haben zusammen gegessen und dann jeder hatte Spaß gehabt und für die Zeit haben wir als Elternteil schon alles vergessen. Vergessen nicht, aber wir konnten das schon so in den Hintergrund verschieben, ja.
So ein bisschen verdrängen, ne? Vielleicht
Genau,
auch.
verdrängen,
Genau.
genau. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir genießen es und es war wunderschön, ja. Wir haben wirklich mit so vielen Kindern haben wir da wirklich gespielt und Fotos gemacht. Wir haben dann am Ende dann alle gemeinsam was gegessen und es war einfach diese paar Stunden, die wir da hatten, war einfach wunderschön. Wunderschön. Also ich weiß nicht, wie ich es noch detaillierter sagen soll, aber es war einfach nur schön, den Kleinen mal zu sehen, wie er sich gefreut hat, wie er gelacht hat, wie er mit seinen Freunden teilweise spielen konnte und es war einfach schön.
Wie lange hat denn der Kleine nach der Geburtstag, nach dieser Feier noch davon erzählt? Ging das unentwegt so oder
Ja, der hat lange, lange, lange noch davon gesprochen. Auch in der Klinik, als wir in der Klinik waren, die Schwestern, ach, es war so, ah, Schwester, Schwester, ich hatte am Wochenende Geburtstagsfeier gehabt. Und die Schwestern waren ja auch total genial, die haben dann auch so mit ihm wirklich so geredet und der ist total aufgegangen und man hat die Energie gespürt bei ihm, die er so von sich gegeben hat, ja, ist einfach schön.
wenn du diese Energie jetzt aus diesem Tag mitnimmst, und davon zehrst du ja wahrscheinlich heute noch, weil das so ein positiver Rückblick dessen war, was ihr damals als Familie ja noch erlebt habt. Wenn du dann in andere Familien gehst, wo du siehst, dass die Kinder gerade ihren Wunsch erfüllt bekommen, und du die betreust, also wie bei Fatima, wo wir eben gerade drüber gesprochen haben, was geht einem da als Vater durch den Kopf oder als Angehörige eines Kindes?
Man kennt ihre Sorgen, man kennt ihre, es sind ja Eltern, es sind ja nicht jeder Elternteil kann in dieser Zeit es verdrängen. Die Eltern sind halt so, ja, noch ängstlich, die haben noch total die Angst, da für ein paar Stunden loszulassen und mal für sich selbst mal zu sagen, okay, jetzt ist das Team von Make-A-Wish da, ich trinke mal einen Kaffee oder ich genieße es mal. Es ist für diese Eltern ist es halt echt schwierig und ja, man kann einfach nur versuchen, ihre Ängste versuchen zu nehmen, zu sagen, hier, es ist doch total schön und ja, es ist, ich verstehe diese Eltern vollkommen, ja, zu 1000% verstehe ich sie. Deswegen bieten wir das sowieso an und manche können loslassen, manche nicht. Also es ist eine ganz schwierige Situation, ja.
Weißt du, da kannst du einschätzen, woher kommt denn vielleicht diese Angst, in der Situation nicht loslassen zu können? Liegt das vielleicht daran, dass man weiß, in 3-4 Stunden ist das Ganze wieder vorbei und ich bin wieder in diesem Alltag mit Krankheit, den ich die letzten Wochen und Monaten habe? Ist es das, dass man weiß, dass das endlich ist, also irgendwann aufhört? Oder liegt die Angst irgendwo anders begründet? Weißt du, hast du da eine Antwort drauf, warum das vielleicht so ist, warum Eltern nicht loslassen können?
Also ich denke mal, dass es... Weil die Eltern sind ja von Tag 1 dabei. Und die Eltern sind ja, die haben ja in so einem Kopf geht ja immer so vor, hat das Kind Fieber? Wie geht es dem Kleinen? Man ist wirklich permanent unter Strom. Man kann wirklich sehr schwer runterkommen, ja, weil man ist wirklich permanent unter Strom, ja. Weil wenn dann was passiert, dann wollen die Eltern sofort handeln. Ja, es ist, und wenn halt eine lange Zeit, also so eine Therapie geht, ist ja keine, dauert ja nicht nur ein paar Wochen, ja, das dauert ja mehrere Jahre. Und wenn das Hirn so weit immer trainiert ist, zu sagen, okay, ich muss immer auf 100% sein, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Eltern halt Schwierigkeiten haben zu sagen, okay, in diesen paar Stunden versuche ich mal ein bisschen abzuschalten oder versuche es mal ein bisschen zu genießen. Klar, die genießen es schon, ja, aber man ist immer noch unter Strom. Ja.
Es ist die ständige Anspannung wahrscheinlich da, ne?
Das ist halt ganz schwierig. Ja, genau, es ist die ganze Anspannung und diese Anspannung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die geht einfach nicht so weg. Die geht einfach so nicht weg. Das braucht seine
absolut.
Zeit.
Absolut. Und die braucht es wahrscheinlich auch sehr lange, weil es ja schon ein ziemlich harter Schicksalsschlag ist, wenn man sein Kind verliert. In eurem Fall ja den Sohn. Wie wurde euch denn als Familie geholfen von außen? Also hattet ihr ganz viele Freunde, andere Familienmitglieder, die euch unterstützt haben? Oder hat sogar Make-A-Wish noch weiter euch unterstützt? Wie hat man denn euch eigentlich geholfen durch diese wirklich dunkle Zeit ja durchzukommen?
Ich kann vorab erstmal sagen, die Menschen, die uns immer geholfen haben, immer zur Seite gestanden haben, waren meine Schwiegereltern und meine Eltern. Die waren uns jederzeit für uns da, die haben uns jederzeit beigestanden. Egal, was wir gebraucht haben, die waren immer zur Stelle. Und auch wenn wir im Krankenhaus waren, ja, da waren auch die Clown-Doktoren, dann... Da waren auch andere Organisationen, die dann auch gesagt haben, ja, guck mal, wir verstehen uns jetzt gerade mit dem Kleinen gerade gut, geht doch mal kurz einen Kaffee trinken. Dann hat man gesagt, okay, ich habe jetzt mal 10 Minuten Ruhe, dem Kleinen geht's gut, wir gehen mal ganz schnell in die Küche, trinkt mal einen schönen Kaffee oder vielleicht isst mal was. Und es war halt sehr wichtig, dass uns da auch von allen Seiten geholfen wurde. Ja? Und deswegen, also ich bin halt genau deswegen, diese Zeit hat mich halt genau so geprägt, dass ich gesagt habe, hier, ich will etwas zurückgeben und versuchen, so gut es geht, zu helfen, diesen Familien, diesen Kindern. Und ich gebe mein Bestes.
Absolut, und das finde ich auch sehr ehrenswert und das merkt man dir auch an. Und ich glaube, dass dieses Engagement, was du bei Make-A-Wish an den Tag legst, ist ja wahrscheinlich, so könnte ich mir vorstellen, ja für dich ja auch eine Art Verarbeitungsprozess, um das Erlebte ja auch zu verarbeiten, oder?
Ja, es ist verarbeiten. Es ist, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist verarbeiten. Es ist ein sehr langer Prozess und ich habe ja auch danach auch noch einen netten Herrn kennengelernt, der hat, ihm ist es so schon vor 20 oder 30 Jahren passiert und der ist immer noch sehr angespannt, wenn es darum geht, dieses Thema dann über dieses Thema dann zu reden. Und ich denke mal, man kann das, glaube ich, nie verarbeiten. Man lernt nur damit umzugehen. und nicht.
Das ist, glaube ich, das bessere Wort dafür, diesen Umgang damit zu haben, weil das ist ja was ja prägt und was ja auch zu eurer Familie quasi dazugehört. Das heißt, es wird ja nicht rausgenommen aus der Familie. Es ist da, es gehört zu eurer Familiengeschichte ja dazu. Und was so ein bisschen in der Vorrecherche zu unserem Gespräch habe ich natürlich auch so im Internet recherchiert, wie andere Eltern mit dem Thema umgehen. Und genau das ist auch passiert, was du gerade sagtest, dass man entweder durch Zufall oder halt auch, weil es Schicksal war oder weil man gezielt danach suchte, quasi mit anderen in Kontakt kommt, denen es genauso erging in der Vergangenheit, dass man davon natürlich auch nochmal sich Kraft zehren kann, um diese Sachen quasi damit lernen umzugehen. Das war dann bei dir mit diesem Herren, den du eben gerade angesprochen hast, ja wahrscheinlich auch. Wobei ich glaube dann, weil du gerade sagtest, dass dieser Herr ja nach wie vor immer noch geknickt ist und was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Aber trotzdem für dich ja nochmal als Beispiel genommen, vielleicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, es gehört jetzt zu mir, zu uns als Familie dazu. Ich versuche damit umzugehen, aber ich versuche mich aus dieser Traurigkeit ja auch wieder rauszubefreien. Das wird ja wahrscheinlich auch eine Art von Ziel sein, damit man wieder so einigermaßen leben kann, dass man gut durch den Alltag kommt, oder?
Ja, du, wir versuchen uns schon ein bisschen die Sache davon schon etwas wegzukommen, ja. Nur es klappt nicht immer. Es klappt nicht immer. Und da muss ich auch ganz ehrlich auch dazu sagen, dass wir uns gegenseitig auch gut unterstützen, meine Frau und ich. Und da sind wir halt ein sehr starkes Team und ja, wir sind immer füreinander da und ich bin froh, dass ich sie gefunden habe und dass sie meine Frau an meiner Seite ist.
Kocher, mein Lieber, ich danke dir sehr, dass du heute mein Gast hast. Ich danke dir, dass du den Mut hattest, über das Thema zu sprechen, was für dich und für euch ja wirklich nicht einfach ist. Und dass du so ein bisschen erzählt hast, wie es euch
Danke,
dabei
gerne.
geht. Dann
Dürfte ich noch einen Satz sagen, bevor wir.
ja, klar. Ja, klar.
Ich will eine Sache noch anmerken, dass auf dieser Welt gibt es nichts Schöneres als Freunde, Familie. Alles andere auf dieser Welt, ob das jetzt Geld, Haus, Auto, es ist alles uninteressant. Das Wichtigste jetzt in unserem Leben ist Freunde und Familie. Und es ist das einzige Wahre auf dieser Welt. Sonst alles andere hat nichts Wert.
Ein schönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Koray, vielen Dank.
Gern geschehen.
Wenn du auch noch mal mehr über die Organisation Make-A-Wish erfahren willst, dann guck doch einfach noch mal in den ganzen Podcast-Folgen-Logos, musst du ein bisschen runterscrollen. Da gibt es dann eine Folge. Ich habe dir auch den Link noch mal in der Folgenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Jetzt habe ich ganz viel Folge gesagt reingeschrieben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Klick dich da noch mal rein. Hör gerne auch noch mal das Gespräch mit der Geschäftsführerin Tina Linne zur Organisation. Vielleicht kennst du ja jemanden oder eine Familie, die vielleicht auch da gerade Bedarf hat und kannst dich dementsprechend an diese Person wenden. Wenn du diese Folge kommentieren willst oder noch was zu sagen hast, dann gilt wie immer, schreib mir gerne E-Mail an b-redet@gmx.de oder aber schick eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Bleib gesund und bis nächste Woche.